Hallo und herzlich willkommen zu Malore
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich Jacqueline Sternheimer. Hallo zusammen, es ist kurz vor 12.
Genau, mir knurrt schon der Magen und dem Industriestandort Deutschland knurrt auch der Magen. Da ist es nämlich auch 12:05 und genau aus diesem Grund haben wir unseren großen Aktionstag, bei dem ihr wahrscheinlich auch wart oder auf jeden Fall davon gehört habt, haben wir den auch unter diesem Titel, es ist 12:05 laufen lassen.
Ja, eben. Der Industriestandort Deutschland ist ganz klar gefährdet. Die Beschäftigten stehen da, haben keine Zukunftsperspektiven und das ist denen so wichtig, dass sie an ihrem freien Samstag nach Köln, Leipzig, Hannover, Stuttgart und Frankfurt gekommen sind und mal gezeigt haben, hey, so geht's nicht.
Über 80.000 waren auf der Straße. Wir waren zwei davon in Frankfurt unterwegs mit unserem Mikrofon und wir haben euch gefragt, ey, wie ist bei euch die Situation im Betrieb? Woran hakt's? Wo drückt der Schuh? Überall hört man von Arbeitsplatzabbau. Wie ist es bei euch?
Das war total schön, so mit euch ins Gespräch zu kommen. Es war super spannend. Ihr könnt da gleich mit uns reinhören. Wir sprechen aber auch noch mit einem Betriebsrat, der sagt, hier bei uns brennt die Hütte gerade ab. Politik, das müsst ihr tun, um dieses Feuer zu löschen. Ja, unseren Start in den Aktionstag, den könnt ihr euch eigentlich so vorstellen. Also Christoph und ich sind dann auf diesen Bahnhofsvorplatz gekommen, da haben sich alle gesammelt, überall waren rote Fahnen, Warnwesten haben wir gesehen, wie bei Warnstreiks eigentlich, aber halt jetzt beim Aktionstag. Dann waren ganz viele Beschäftigte in Arbeitsklamotten da, zum Beispiel die von Saarstahl hat man überall gesehen, es war wirklich alles voll. Ja, und das lag auch daran, dass halt gerade Sonderzüge angerollt kamen im Bahnhof und die da alle zu uns geströmt sind. Und dann hat eine Trommlertruppe angefangen, richtig geil Stimmung zu machen, einzuheizen mit Musik. Wir haben dann das Mikro angemacht, sind mit dem Demozug losgelaufen und dann haben wir angefangen, mit euch zu sprechen.
Ja, zuerst sind wir in eine Gruppe von Saarstahl-Jungs gestolpert. Klar, die waren überall, wie du gerade gesagt hast. Und die hatten so gute Laune, dass wir sie erstmal gefragt haben, wie war die Zugfahrt?
Super cool, wir haben schön gesungen, getanzt.
Echt? Ja, klar. Du auch?
Ja.
Gesungen, getanzt, ein bisschen was getrunken, damit man nicht dehydriert.
Natürlich, ja. Na klar.
Ja, aber trotz der guten Laune, die ihr auch gerade hören konntet, hat sich an dem Tag immer wieder gezeigt, wie ernst es natürlich den Beschäftigten ist, die dort waren. Die Beschäftigten von Saarstahl zum Beispiel, die mussten gerade wieder Krisensitzungen einberäumen. Die Arbeitgeber fordern da ein, 90 Millionen Euro über die Beschäftigten einzusparen. Da haben wir dann die Jungs von Saarstahl gefragt, was denn jetzt passieren muss. Also muss da jetzt die Politik ran?
Ja, na klar, natürlich sind die Politik. Und die Politik vor allem, weil dieser Energiepreis momentan ja unerträglich ist für die Stahlindustrie. Wir brauchen dringend einen günstigen Strompreis. Die Politik verlangt von uns CO2-neutralen Stahl und der kostet massive Stromenergie. Und die brauchen wir zu einem günstigen Preis, sonst können wir auf dem Weltmarkt nicht bestehen. Wir sind ja nach wie vor dem Weltmarkt ausgeliefert. Die Chinesen bekommen ihren Stahl vom Staat subventioniert. Und wir müssen uns diesem Markt stellen. Und das ist für uns eigentlich unmöglich. Und jetzt sollen wir als Arbeitnehmer auf Lohn, auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld verzichten für diesen und Lohnerhöhung für diesen Preisdruck zu dämpfen.
Und dann haben wir mit Chantal gesprochen. Sie arbeitet bei Schaeffler. Wir haben sie getroffen, als wir von dem Demozug auf das Gelände mit der großen Bühne gekommen sind. Sie ist uns gleich aufgefallen, weil sie so eine coole Sonnenbrille hatte. Da waren so die Gläser wie Flammen geformt. Sie hat uns dann erzählt, wie bei ihrem Betrieb gerade die Lage ist.
Aktuell sehr schwierig. Also sie wollen nochmal 300 Mitarbeiter abbauen, also Stelle abbauen, ein Werk schließen. Dementsprechend gibt es sehr viel Unruhe und die Stimmung ist einfach mega angespannt, weil keiner genau weiß, wo die Zukunft hingeht. Der Standort wird immer kleiner. Umso kleiner der Standort wird, umso schwieriger wird es in Zukunft. Wir haben keine zukunftsfähigen Produkte. Also das sind alles so Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen oder allgemein beschäftigen. Und ja, man geht schon so ein bisschen mit Bauchweh auf die Arbeit. Ne?
Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, was stellen die da eigentlich her an dem Standort in Homburg, wo Chantal arbeitet, das hat sie uns so erklärt.
Also wir sind hauptsächlich in der Automobilindustrie beschäftigt. Wir sind Zulieferer für die Automobilindustrie. Das heißt, wir machen hauptsächlich Wälzkörper, also die Kugeln, Rolle, Nadeln, Sonderprodukte, aber auch Schlepphebel. Unsere modernste Produkte, die wir herstellen, das ist im Bereich Medizintechnik. Das sind aber die Produkte, wo sie jetzt verlagern oder nicht mehr herstellen wollen.
Ja, und dann haben wir sie natürlich gefragt, was hilft euch denn jetzt? Was muss passieren und wie blickst du in die Zukunft?
Dass es für Firmen oder die Industrie allgemein einfach interessanter ist, in Deutschland zu produzieren und dass es halt nicht so teuer ist, weil man merkt ja selber oder jeder merkt ja, dass die Firma ernst wichtig ist und das ist Kapital und Geld und deswegen gehen sie ins Ausland, weil es dort einfach billiger möglich ist und da wäre einfach meine Hoffnung, dass man Möglichkeiten und Lösungen findet, dass es interessant für Firmen wird, zu sagen, okay, mehr produziere weiterhin in Deutschland.
Ja, und als wir dann so auf dem Platz standen, vorne Reden gehalten wurden, da haben wir dann Andrea kennengelernt. Sie arbeitet bei PFW Aerospace, auch Pfalz Flugzeugwerke genannt. Und was sie uns so erzählt hat, das war ganz anders wie bei den Beschäftigten, mit denen wir vorher gesprochen haben. Wie die Situation in ihrem Betrieb ist, das hat sie uns so erklärt.
Viel Arbeit, viel Facharbeitermangel. Und Materialverfügbarkeit schlecht.
Okay. Das heißt, es gibt bestimmt was du der Politik mitgeben willst heute.
Ja, auf jeden Fall für mehr Bildung, für Facharbeiter, für Jugendausbildung, sich mehr zu engagieren. Also alles in die Bildung stecken.
Ja, und gar nicht so weit von Andrea entfernt, haben wir dann Maurice kennengelernt. Als wir ihn gefragt haben, in welchem Betrieb er arbeitet, da war man kurz überrascht, weil er arbeitet nämlich an der Uni, also an der TU Darmstadt. Dort forscht er in der Soziologie, also genauer gesagt in der Arbeitssoziologie. Und da beschäftigt er sich mit einem Riesen, mit dem wir alle immer wieder zu tun haben, nämlich mit der Transformation. Und was so eine Veränderung in der Arbeitswelt gesellschaftlich mit sich bringen kann, er hat es uns so erklärt.
Naja, wir sind gerade viel damit beschäftigt, dass es eben auch einen Rechtspopulismus in den Betrieben gibt. Zentrum Automobil ist irgendwie auf dem Vormarsch, zwar nicht so stark wie in der Gesellschaft, aber das sind Fragen, die uns so beschäftigen, dass wir sehen, naja, die industrielle Transformation ist ein Thema seit Jahren, die viele Arbeitsplätze ja vakant werden lässt und wir fragen uns, naja, was hat das eigentlich mit dem Aufkommen von Rechtspopulismus im Betrieb zu tun? Und das ist so die Fragen, die uns da rumtreiben.
Ja, aber natürlich setzen Sie sich jetzt an der TU Darmstadt nicht nur mit den Problemen auseinander. Maurice konnte uns auch was dazu sagen, was es denn braucht, um Lösungen zu schaffen.
Naja, unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, bessere Arbeitszeiten, aber auch vor allem mehr Mitbestimmung im Betrieb. Es ist ganz wichtig, dass man demokratische Selbstwirksamkeitserfahrung im Betrieb macht, um zu sehen, ich kann meine eigene Arbeitsrealität im Betrieb verändern, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen organisiere. Das bedeutet aber auch, ich habe das Gefühl, ich kann auch in der Gesellschaft was verändern. Wenn ich an Tagen wie heute auf die Straße gehe, Druck auf die Politik mache, bin ich nicht der Politik ausgeliefert, wie das beispielsweise die AfD vertritt. Das wäre ein Establishment, die machen eh, was sie wollen. Sondern wir Kolleginnen und Kollegen können zusammen auf die Straße gehen und organisieren. Druck auf die Politik machen, unsere Gesellschaft so gestalten, wie wir das wollen. Und das lernen wir im Betrieb, das ist ganz wichtig, dass man solche Erfahrungen über die Gewerkschaften, über Betriebsräte, über Mitbestimmung im Betrieb macht und das auch auf die Gesellschaft überträgt. Und da müssen wir ganz klar ein Signal an die Politik senden und auch sagen, hey, wir fordern ein, dass wir im Betrieb die Rechte haben, die Rechte ausweiten, das Betriebsverfassungsgesetz ausweiten, dass wir immer mehr Mitbestimmungsrechte haben und sowas wie eine Wirtschaftsdemokratie, eine echte Wirtschaftsdemokratie im Betrieb umsetzen, aber auch auf die Gesellschaft ausweiten. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
Gefühlstechnisch bewegte sich der Aktionstag für uns zwischen glücklichen Momenten, spürbarer Solidarität und steinharter Realität. Euch ging es da ähnlich. Wir haben euch gefragt, auf was freut ihr euch denn am meisten? Worum geht es euch heute? Und die Antworten haben es uns immer wieder ganz warm ums Herz werden lassen.
Auf jeden Fall die Solidarität, also es bringt nichts, wenn jeder einzeln für sich kämpft, sondern die Masse macht. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass man halt gemeinsam Lösungen findet für Saarland, für Deutschland und hauptsächlich natürlich, dass man Produkte nach Homburg bekomme und weiterhin in Zukunft dort fertigen können und vielleicht auch mal Kinder irgendwann bei Schaeffler arbeiten können.
Ja, und auch Chantals KollegInnen im Zug, die haben wohl ganz deutlich spüren lassen, was sie so dazu gebracht hat, an einem freien Samstag zum Aktionstag zu kommen.
Die Stimmung war fantastisch. Also man hat richtig gemerkt, dass die Kollegen Lust haben und sich freuen, hierher zu kommen und sich für unsere Zukunft einzusetzen.
Andrea ging es ganz ähnlich.
Ein bisschen die Atmosphäre mitnehmen, die Energie.
Und dann waren da ja noch die Kollegen von Saarstahl, die wir am Anfang gehört haben. Wir haben sie gefragt, ob es denn da was gibt, auf das sie sich ganz besonders freuen.
Ja, natürlich. Unser Betriebsratsvorsitzender A. Stefan ist selber auf dem Podium bei dieser Podiumsdiskussion dabei. Und der ist unser Führer durch diese Krise. Also wir setzen alles auf unseren A. Stefan.
Weißt du was? Am Montag haben wir den im Podcast. Magst du noch grüßen?
Natürlich, Stefan!
Also Also, das waren jetzt ein paar von denen, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben natürlich noch mit viel mehr gesprochen, aber jetzt mal kurz das zusammengefasst, was wir jetzt gehört haben. Chantal wünscht sich, dass noch ihre Kinder bei Schaeffler arbeiten können und dafür braucht es eben Zukunftsprodukte. Maurice will mehr Demokratie in den Unternehmen, um gegen Rechtspopulismus vorzugehen. Andrea hat uns deutlich gemacht, wir brauchen mehr Fachkräfte, Ausbildung braucht eine Zukunft und die Kollegen von Saarstall, die fordern bezahlbare Energiepreise, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, die Menschen, mit denen wir in Frankfurt gesprochen haben, da hat man gespürt, wow, da steckt natürlich einiges dahinter, da brennt die Hütte. Wir haben aber auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die haben gesagt, nee, bei uns läuft's gut im Unternehmen, aber unsere gut bezahlten Industriejobs, die fallen nicht vom Himmel. Wir wissen genau, dass die in Zukunft auch gefährdet sein können und deshalb stehen wir solidarisch hier an der Seite mit denen, wo es auch jetzt schon brennt.
Und wie schaffen wir, dass es in Zukunft nicht mehr brennt und wie schaffen wir, dass unsere Industrie stabil bleibt und unsere Arbeitsplätze sicher bleiben? Das hat einer der Kollegen von Saarstall ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat sowas gesagt wie, wenn immer nur die Beschäftigten geben müssen, also wenn immer nur da gespart wird, dann erreichst du auch keine Wettbewerbsfähigkeit. Für die Wettbewerbsfähigkeit, da brauchen wir jetzt auch die Politik.
Ja, genau. Und diese sympathischen Jungs von Saarstall, die sind auch ganz nah dran an dem Kollegen, mit dem Christoph jetzt sprechen wird, nämlich dem Betriebsrat von Saarstall. Und der zeigt uns jetzt ganz deutlich, wie schnell eine Region wirtschaftlich zugrunde gehen würde, wenn die Industrie abwandert.
Und er erzählt uns auch, was man machen muss, dass das nicht passiert. Er ist dafür bekannt, dass er Aktionen kann, besonders spektakuläre. So ist er zum Beispiel von Völklingen aus zu Fuß nach Brüssel gewandert, um dort als Konzernbetriebsratsvorsitzender der Saarstall AG für Unterstützung der Stahlindustrie zu werben. Oder er hat mit Beschäftigten der saarländischen Stahlindustrie einen Aktionstag durchgeführt, der nachher 2,6 Milliarden Euro Fördergelder brachte. Und natürlich war er auch beim großen dezentralen Aktionstag der IG Metall am Start, kam mit seinen Kollegen in Sonderzügen. Und warum ihm das so wichtig war und was er der Politik mitgeben will, das erzählt uns jetzt Stefan A. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christoph, grüß dich.
Der Aktionstag der IG Metall, der war zeitgleich in 5 Städten. Ihr seid nach Frankfurt gekommen, sogar mit Sonderzügen. Mit wie vielen Kollegen wart ihr da?
Also wir sind circa vom Standort Saarstall aus, also von unserem Unternehmen aus, mit knapp 1200 Kollegen in 3 Sonderzügen runtergefahren. Komplett aus dem Saarland waren wir, glaube ich, um die 2000 okay. Beschäftigte, die nach Frankfurt kamen.
Also man hat euch auf jeden Fall gut erkannt mit euren Klamotten, mit den Orange, überall war es orange-grau. Also ich habe euch überall gesehen, auch mit einigen gesprochen. Das hat man jetzt vorher schon im Podcast gehört, haben wir einige Stimmen eingesammelt, da hört man gleich was. Aber jetzt sag mal, wie organisiert man sowas, mit 1200 mit Sonderzügen daherzufahren? Das ist ja viele Kilometer, viele Beschäftigte, ist ja nicht so leicht.
Ja, das ist richtig. Das kommt nicht vom Himmel gefallen, sondern da muss man ein bisschen dafür was tun. Wir haben Gott sei Dank in unserer Vertrauensleutearbeit ein hervorragendes Netzwerk. Wir haben hier bei Saarstall am Standort, nur bei uns am Standort in Völklingen, knapp 3.500, fast 4.000 Beschäftigte und haben ungefähr 350, 400 Vertrauensleute. Und man sagt es ja ein bisschen ungern, aber das ist so eine Art Schneeballsystem. Also es reicht oftmals 3, 4, 5 Leute anzurufen und dann funktioniert die Informationskette. Wir hatten jede Menge Flyer verteilt. Wir haben die Medien, also Social-Media-Kanäle genutzt, ob das Insta war, Facebook war, kleine Clips gedreht, Videos gedreht, die nicht zu lang waren, aber auf den Punkt waren. Und ganz nebenbei haben wir auch noch dieses ganze alte Thema bespielt. Wir haben Flyer verteilt. Wir haben über 20.000 Flyer hier in einer Hausverteilung in unserem Unternehmen herum verteilt innerhalb von 4,5 Stunden mit 50 Leute, wo wir die 20.000 Flyer an die Männer gebracht und Frauen gebracht haben. Und das zeigt auch nochmal, dass das Saarland hier auch zu seiner Stahlindustrie steht. Waren nicht nur Beschäftigte, es waren auch viele Menschen, die um uns herum leben und von uns leben.
Ja, da habt ihr, wenn man beim Schneeball bleibt, habt ihr richtig was ins Rollen gebracht auf jeden Fall. Und das war dann auch eine beeindruckende Kulisse hier. Euch hat man gut erkannt. Was ist dir so in Erinnerung am stärksten? Jetzt ist es ja gerade erst noch frisch. Was ist dir so vom Aktionstag am stärksten in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind einige Dinge. Also zuerst mal, das hat ja schon begonnen damit, dass wir unseren Völklinger Bahnhof, der in der ganzen Welt bekannt ist für seine enorme Größe, mehr oder weniger geflutet haben. Also das war tatsächlich eine Menschenschlacht dort unten, ganz ungewöhnlich. Und auch die Bahnmitarbeiter waren also wirklich glücklich, dass sie nochmal so viel Verkehr dort unten hatten an der Stelle. Das war schon ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und aber als wir uns dann aufgestellt haben, direkt gegenüber vom Bahnhof in Frankfurt, das war also nochmal Gänsehaut pur, wenn man dann sieht, dass man sich umdreht und spürt, dass die Kollegen hinter einem stehen und dass man nicht allein da steht, hinter den Bannern. Das ist schon immer wieder was ganz Besonderes.
Und bei der Rückfahrt wieder im Sonderzug, was haben dann die Kolleginnen und Kollegen da gesagt? Was war deren Eindruck, Haben die das auch so gespürt?
Also wirklich ein großes Lob an diejenigen, die das Ganze organisiert haben. Also ich habe keine Negativstimmung gehört, überhaupt nicht. Die fanden das alle wirklich bärenstark. Durchweg klasse organisiert, also da kann ich uns gleich auch ein bisschen loben, also von Beginn an mit den Tickets, wir haben extra Tickets verteilt, wo man sich registrieren musste, bis hoch dann in Frankfurt selber auch die Essensausgabe, das Catering, der Platz, die Demo, es war wirklich hervorragend organisiert. Also jeder hat gesagt, es hat sich gelohnt, nach Frankfurt zu fahren, diesen Samstag sich um die Ohren zu schlagen, weil ich glaube, jeder hat verstanden, dass es notwendig war und man hat auch das Gefühl gehabt, dass es ein tolles Signal ist.
Total. Und man muss jetzt auch sagen, das muss man euch immer zugestehen, ihr könnt ja sowas auch einfach gut im Saarland. Ja, ihr habt es auch schon bewiesen. Also ich denke da dran, wie ihr mit den Leuten vom Saarstall, Dillinger Hütte, Rogesa einen Aktionstag gemacht habt und der ja auch wirklich was gebracht hat. Da sieht man ja auch, also 2,6 Milliarden Euro hieß es, sollen euch zugutekommen. Und zwar nicht euch jetzt so einfach so zugutekommen, sondern damit ihr Direktreduktionsanlagen bauen könnt und mit Wasserstoff den klimaneutralen Stahl der Zukunft bauen könnt. Erzähl mal, wie ist da jetzt gerade der Stand der Transformation bei euch?
Ja, also wir sind im Moment gerade, also erstmal ist es absolut richtig, wir hatten hier allein in Völklingen nochmal an unserem Standort über 10.000 Menschen an einer Nachtbelegschaftsversammlung oder einem Nachtdemozug gehabt. Das sind also auch Bilder, vielleicht das auch gerade nochmal zu erwähnen, auch sehr, sehr emotionale Bilder, die ich meinem ganzen Leben nicht vergessen will. Und wir haben ja den Habeck aufgefordert, dass er uns das gibt und es hat am Ende des Tages auch geklappt. Auch das war sehr spektakulär, diese Übergabe. Innerhalb von 3 Tagen mussten wir über 3.500 Leute organisieren, das haben wir aber auch geschafft. Der aktuelle Stand ist halt, dass wir gerade jetzt im Moment die Verträge unterschrieben haben. Wir haben also die Bestellungen rausgegeben für unsere Direktdeduktionsanlage. Wir haben die Bestellungen rausgegeben für 2 EAFs mit jeweils 1,5 Millionen Tonnen. Wir sind mitten in der Umbauphase. Die Grundstücke werden jetzt fertig gemacht. Bei uns ist in der Bauphase gerade aktuell ein neuer Trafo für den Elektrolichtbogenofen, der gebaut wurde für 57 Millionen Euro. Also das ist überall hier im Saarland, also gerade hier um das Werk herum sieht man, dass diese Bauaktivitäten in vollem Gang sind. Baufeldvorbereitungen. Wir haben die Lursche umgesetzt, also auch dem Umweltschutz hier an dieser Stelle absolut Genüge getan. Und also es ist im Moment wirklich viel unterwegs. Es passiert gerade viel.
Klingt alles total positiv. Aber jetzt gibt's eigentlich aus der Stahlindustrie, wenn man die Zeitung ausschlägt, egal von welchem Betrieb man jetzt ausgeht, kommen Schreckensnachrichten. Die Vorstände wollen sparen, Arbeitsplätze abbauen, Betriebe schließen, verkaufen. Auch eure Geschäftsleitung reiht sich da ein und hat jetzt angekündigt, sie wollen ein großes Sparprogramm durchdrücken. Ihr hattet jetzt auch gerade eine Betriebsversammlung dazu, eine außerordentliche. Wie ist die Lage?
Ja, die ist tatsächlich mehr als bescheiden. In der Tat reihen wir uns jetzt dort in oder unsere Vorstände sich dort ein in die Reihe derer, die denken, Unternehmen bestehen nur aus Finanzkennzahlen und vergessen dabei, dass es hier um Menschen geht, dass es um Existenzen geht. Ja, das ist richtig. Es gibt ein Mordssparprogramm. Wir haben gerade jetzt aktuell, ich komme gerade aus einer Verhandlung mit den Arbeitgebern. Die wollen von uns tatsächlich in 3 Jahren 90 Millionen haben, jetzt in 25, 40 Millionen. In 26, 30 und in 27, 20 Millionen. Es ist ja nicht nur so, dass wir das jetzt das erste Mal erfahren. Wir haben im vergangenen Jahr schon 40 Millionen gebracht. Und das reiht sich ja so ein bisschen ein, wie was ich hier so überall erlebe. Man ist gerade dabei, überall einen absoluten Kahlschlag zu machen. Und da gehören wir auch dazu. Man hat unseren Betriebspunkt abgesetzt. Man holt also Produktion aus dem Netz raus. Wir sind 60-70% automobillastig. Die Automobilindustrie liegt am Boden. Und man geht einfach mal davon aus, dass strukturell es auf nimmer mehr geben wird wie 1,6 Millionen Tonnen hier bei uns bei Saarstahl. Und das führt dazu, dass wir dann logischerweise bei dieser Betriebspunktanpassung auch Stellen verlieren werden. Und da ist plötzlich auch die Rede davon, dass es keinen Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen geben soll, bis hin zu Standortschließung, also das gesamte Paket. Und wir machen uns halt jetzt auf den Weg. Und du hast ja eben schon mal gesagt, wir können hier organisieren. Wir machen uns natürlich jetzt hier auf den Weg und versuchen dagegen zu halten und das Beste für unsere Leute rauszuholen. Aber das ist im Moment tatsächlich eine katastrophale Situation. Geschuldet, das muss man fairerweise auch dazu sagen, nicht nur den Vorständen, sondern an der politischen Ausrichtung in unserem Land. Das ist einfach eine Katastrophe mit den hohen Energiepreisen, die ganze Bürokratie, die sich jetzt da wieder niederschlägt und all das, was dort kommt, das ist wirklich übel, ganz übel.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Jetzt ist gerade die Politik dabei und sagt, 500 Milliarden sind wir bereit zu investieren. Und da wird ja über Verschiedenes gesprochen, auch niedrigere Energiepreise, und das soll in Infrastruktur und so weiter und so fort investiert werden. Das müsste ja was sein, wo auch eure Vorstände sagen, oh, da kriegen wir bestimmt was vom Kuchen ab, da klingelt's ja auch bei uns in der Kasse. Dass man jetzt nicht sagen kann, okay, dann müssen wir halt jetzt noch kurz die Arschbacken zusammenkneifen und das noch kurz durchstehen, aber eigentlich sind die Aussichten ja positiv. Jetzt wird aber ein Sparprogramm für kommende 3 Jahre aufgelegt. Wie passt das denn zusammen?
Das ist genau auch unsere Einschätzung. Wir hoffen natürlich auch, dass wir von diesem Infrastrukturprogramm und den Maßnahmen, die jetzt hoffentlich ergriffen werden und auch schnell umgesetzt werden, auch etwas davon profitieren. Allerdings ist natürlich eine katastrophale Situation, das muss man fairerweise dazu sagen, ist, dass die Billigimporte aus China uns wirklich das Leben wirklich schwer machen. Das ist eine Katastrophe. So viel Energiekosten kann man gar nicht sparen. Das sind manchmal 200 bis 300 € die Tonne, wo ein Delta zwischen China und uns liegt. Und das ist ein Problem. Ich glaube auch tatsächlich, dass auch unsere Vorstände ein bisschen den Glauben an die Politik aufgegeben haben. Und da kann man auch Verständnis dafür haben. Wir sehen im Moment noch nichts von dem Infrastrukturprogramm, weil es noch nicht beschlossen ist, weil es nochmal in die Umsetzung geht. Wir müssen das Thema, was ich gerade eben angesprochen habe mit den Importen aus dem Ausland, das passiert nicht von heute auf morgen. Ich wäre froh, es wäre so, aber bis so eine europäische Gesetzgebung irgendwann in ein nationales Gesetz umgewandelt wird und dann greift, das dauert und die Zeit haben wir nicht mehr. Und das ist genau unser Problem. Wir wollen diese Transformation mit aller Macht. Wir bauen unsere ganze Flüssigphase um, aber wir müssen es auch bis dorthin schaffen. Und genau das tun wir jetzt. Wir versuchen wirklich eine Brücke zu bauen bis 27, Ende 27, um dann mit den neuen Aggregaten hoffentlich einigermaßen vernünftige Aufträge zu bekommen.
Jetzt sind wir, als wir auf die Straße gegangen sind beim Aktionstag, haben wir viele Forderungen mitgenommen. Da haben wir sowas gesagt wie, wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise, wir brauchen mehr Investitionen, den Ausbau erneuerbarer Energien, Förderung der Elektromobilität, was auch wieder den Automarkt nach vorne bringen würde, auch einen starken Sozialstaat. Welche dieser ganzen Punkte sind jetzt für euch, wo ihr sagt, das muss jetzt als erstes durchgesetzt werden, damit es bei uns wieder bergauf gehen kann?
Ja, also ich glaube tatsächlich für uns am wesentlichsten sind die Punkte, dass diese Billigimporte endlich aufholen müssen, dass wir vernünftige Energiepreise kriegen. Das ist, glaube ich, das Zweite. Und ganz wichtig ist, dass wir sehen, dass Leitmärkte geschaffen werden. Weil ohne die Leitmärkte, bei aller Liebe, was nützt es uns, wenn wir grünen Stahl produzieren und kein Mensch kauft?
Das ist jetzt eine Frage vor allem, die auf europäischer Ebene gelöst werden muss. Ne? Wir sehen es gerade, die USA macht das, was sie gemacht hat, als das letzte Mal der Trump schon an der Macht war. Er erhebt Zölle und die Chinesen machen das, was sie das letzte Mal schon gemacht haben. Sie schicken ihren Stahl dann nicht mehr in die USA, sondern zu uns. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt, also wir sehen ja Industriepolitik, die anderen machen es, die Chinesen, der chinesische Stahl ist ganz stark subventioniert. Auch die Amerikaner subventionieren ihre Wirtschaft und schützen sie zur Not mit Zöllen. Wir sind da jetzt irgendwie so der Spielball dazwischen oder das Gummi, was sich dazwischen aufreibt. Was müssen wir, du sagst es ja schon, wir müssen es auch auf europäischer Ebene machen. Was müssen wir jetzt tun, um unseren Stahl und auch unseren grünen Stahl dann eben zu schützen?
Das ist die oberste Prämisse eigentlich. Wir müssen verstehen, dass wir unsere Stahlindustrie, unsere Industrie hier in Deutschland und in Europa schützen müssen. Ich glaube, wenn das schon mal für jeden klar ist, dann haben wir schon was gewonnen. Weil ich habe immer noch ein bisschen den Eindruck, dass gerade das Thema, ob das jetzt Zölle sind, das ganze Thema der CBAMs oder alles das, was dort ansteht, oder Safeguard-Maßnahmen, die ja auch jetzt Ende 25 auslaufen, wo wir unbedingt ein Nachfolgepaket brauchen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch in Brüssel und Berlin es oftmals so heißt, naja, das ist ja, wenn wir jetzt was Gutes tun für die Stahlindustrie, da leiden ja die Kunden der Stahlindustrie darunter und das betrifft uns ja dann auch. Am Ende ist es doch ganz klar, es ist nicht zu Ende gedacht, weil wenn dort keine Schutzmaßnahmen in unsere Richtung kommen, in die Industrie hier in Deutschland oder aber auch in Europa, dann wird es uns nicht mehr geben. Es wird erledigt sein. Also ist es ein absolutes Muss, dass dort irgendwas aus dieser Richtung passiert. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, wo ich fast am Verzweifeln bin. Das ist bei uns die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn schreibt sich ja auf die Fahne, dass sie jede Menge CO2-Emissionen reduzieren will, indem sie den Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen will. Alles richtig, alles toll. Aber sie kauft ihre Schienen dort, wo es das Thema CO2-Emissionen fast keine Rolle spielt. Also die kaufen dort in, wo es am günstigsten ist. Und wir haben schon zigmal, gerade wir sind gerade von Saarstall in der Lage, auch in unserem französischen Werk in Hayange, Schienen zu produzieren. Wir bekommen da keinen Fuß in die Tür, weil wir einfach zu teuer sind. Dort ist der Stahl schon grün oder beziehungsweise CO2-frei. Und Er wird nicht angenommen, weil er eben etwas teurer ist, wie das, was in der im Rest der Welt zu kaufen ist. Und die Deutsche Bahn ist nicht zu bewegen, dass sie bei uns hier etwas kauft. Ein Staatsunternehmen. Und das ist das, was ich überhaupt nicht mehr verstehe. Es gibt kein deutsches Schienenwerk hier mehr. Die gibt es nicht mehr. Wir sind die einzigen in ganz Europa, glaube ich, die diesen CO2-freien Stahl produzieren. Und die kaufen irgendwo, weiß der Geier, wo, Türkei, glaube ich, oder wo auch immer, Polen. Dort, wo die Schienen halt günstig sind. Und das macht mir halt Sorge, wenn das ein Beispiel ist, dass jetzt schon ein Staatsunternehmen vom Prinzip her einen feuchten Kehricht drum tut, diese Leitmärkte zu bedienen, warum sollen das andere tun? Und dort muss reagiert werden. Und das geht bei der Deutschen Bahn relativ einfach.
Das heißt, auch jetzt diese 500 Milliarden, die in die Hand genommen werden, muss man sagen, damit die nachhaltig sind, dann muss es darum gehen, dass die Produktionen geguckt wird, dass dann lokaler Teil dabei ist und dass es auch, also nicht nur, wie es hergestellt ist, CO2-Bilanz, sehr wichtig, aber trotzdem auch, dass es unter guter Arbeit entstanden ist, dass da Tariflöhne damit bezahlt wurden.
Absolut, das ist das A und O. Also ich kann ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also dann kann ich sie sonst wo auch herholen, das Material. Also ich bin auch ein Fan davon, von Nachhaltigkeit. Die Franzosen leben uns das dort vor. Die reißen praktisch die reißen die alten Schienen raus. Wir schmelzen die in Ascoval in unserem Elektrostahlwerk ein und machen daraus neue Schienen. Die SNCF kauft bei uns. Die haben gerade nochmal einen Liefervertrag gemacht. Solche Themen, also dieses Nachhaltigkeitsgesetz, das es ja auch gibt, das muss ja irgendwann mal gelebt werden an der Stelle. Und das interessiert hier bei uns kein Mensch. So habe ich zumindest mal das Gefühl.
Wenn das jetzt nicht klappen sollte, alles so. Wenn ich mir das Saarland anschaue, dann war das eigentlich das Vorzeige-Industrieland. Aber jetzt ist Bergbau, also Kohle weg. Ford macht nicht mehr viel. Wenn jetzt bei euch da auch noch abgebaut wird, was bedeutet das für eine Region wie Saarland, das eigentlich Industrieland ist?
Ja, ich könnte jetzt schnell antworten, das aus. Und genau das darf halt nicht passieren. Deswegen kämpfen wir ja auch jetzt hier. Und das ist auch, glaube ich, da der Grund darum, warum auch die Saarländer verstehen, wie wichtig unsere Stahlindustrie ist. Wir sind wirklich eine der letzten Industrien hier, die noch die Fahnen hochhalten. Wir haben über 13.000 Beschäftigte hier im Saarland, die direkt davon betroffen sind. Und Faktor 3 bis 5 kann man sagen, was indirekt davon betroffen ist. Wenn diese Arbeitsplätze wegfallen, wenn die saarländische Stahlindustrie hier nicht mehr produziert, dann ist es tatsächlich für mich auch, glaube ich, das Aussehen. Du hast eben aufgezählt und bei dieser Aufzählung darf halt am Ende des Tages nicht noch hinten dran stehen, dass die Stahlindustrie auch noch kaputt geht. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Es wäre eine Katastrophe und ich möchte mich gar nicht beteiligen an diesem dummen Gespräch, das ich schon so oft gehört habe. Naja, dann holen wir irgendwelche andere Industrie hierher. Ein Industriearbeitsplatz, der hier verloren geht, der ist so gut wie nicht mehr zu reproduzieren. Das Ding ist für alle Ewigkeit weg. Und wir haben das ja gerade böse Erfahrungen gemacht mit vermeintlichen Anlieger, die hierher kommen wollten. Da ist bis jetzt noch nichts umgesetzt. Und da sieht man auch nochmal, wie kompliziert sowas ist, eine Anbindung hier oder eine Neuansiedlung hier ins Saarland zu bekommen. Also man sollte sich endlich davon verabschieden, zu glauben, da machen wir das Ding halt zu und suchen irgendwas anderes. Also das wird nicht funktionieren. Das werden Friseure, Bäckereien, Metzgereien, die werden alle darunter leiden. Die werden genauso vor die Hunde gehen wie die Stahlindustrie, wenn das passiert. Und das muss jedem hier klar sein. Auch der Regierung im Saarland. Ich glaube, bei denen ist es klar, muss ich fairerweise wirklich sagen, weil die wirklich an unserer Seite stehen und alles dafür tun, dass es hier weitergeht. Siehe auch den Transformationsfonds, den sie gegründet haben. Aber die Bundespolitik interessiert das, glaube ich, nicht so wirklich, was im Saarland passiert.
Das können wir alles nur unterschreiben. Aber wir wissen ja auch noch, dass an jedem Stahlarbeitsplatz noch so viel mehr Arbeitsplätze, also das Fünffache, könnte man über den Daumen peilen, liegt durch die Wertschöpfungskette, die dahinter ist. Dann verlieren wir den ersten Platz in der Wertschöpfungskette, den Stahlarbeitsplatz, verlieren wir so viele mehr noch. Jetzt waren wir auf dem Aktionstag, haben gesagt, was Phase ist, was wir von der Politik brauchen. Jetzt können wir uns natürlich aber trotzdem jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wir müssen weitermachen. Wie macht ihr jetzt bei euch weiter? Wie sollen wir Metallerinnen und Metaller weitermachen, damit wirklich was vorangeht?
Also eins ist für mich ganz deutlich geworden bei all den Aktionen, die wir gemacht haben. Wenn wir aufhören, Druck auf der Straße zu machen, dann hören wir auf zu kämpfen an dieser Stelle. Und dann war's das. Also ich glaube, Politik funktioniert nur mit Druck auf der Straße. Wir müssen weiterhin aktiv sein. Wir müssen weiterhin Aktionen machen. Dieser Aktionstag jetzt hier, mit den wir jetzt gemacht haben, der war wirklich gigantisch. Mit 80.000 Metaller auf der Straße, das ist ja auch ein Signal. Also für mich gibt's eine klare Aufgabe. Wir dürfen nicht aufhören, uns zu wehren. Wir dürfen nicht aufhören, für unsere Forderungen einzustehen. Und die müssen wir lautstark nach außen bringen. Alle Kanäle bespielen, alle unsere Netzwerke nutzen, damit wir das, was wir auch in unserem Forderungskatalog dort auch in Richtung der Sondervermögens platzieren können, platziert kriegen und auch umgesetzt bekommen.
Okay, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Positiv stimmt mich, Wir haben vorher auf dem Aktionstag haben wir ein paar Interviews geführt. Da haben wir natürlich auch mit ein paar von deinen Jungs gesprochen. Die waren eigentlich ganz positiv, weil die haben nämlich eins gesagt zum Schluss. Und das kann glaube ich, die Leute bei euch positiv stimmen. Die haben gesagt, kein Problem, wir haben den Stefan, der führt uns durch die Krise. Alles kein Thema. Also die waren da sehr positiv. Deswegen danke dir, Stefan, für deinen unermüdlichen Einsatz. Und danke, dass du dir hier Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Christoph, weißt du, was mir besonders von deinem Gespräch mit dem Stefan im Gedächtnis hängen geblieben ist, wo ich noch irgendwie drüber nachdenken musste? Also natürlich neben der Dringlichkeit, all diese Industriejobs zu erhalten.
Naja, sag mal.
Dass die da einfach CO2-freien Stahl anbieten, um Schienen herzustellen und selbst ein Staatsunternehmen wie die Bahn den nicht kauft. Und da standen wir auf dem Aktionstag und überall wurde gesagt, wie wichtig die Transformation umzusetzen ist mit sozialer Gerechtigkeit und klimafreundlich. Also das muss doch zusammengehen.
Ja, so ist es, total. Und weißt du, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Sag mal.
Die Donuts.
Ah.
Die Donuts sind eine Band, die haben hier in Frankfurt zum Aktionstag gespielt. In allen Städten haben verschiedene Bands gespielt. Bei uns waren es die Donuts. Und das hat mich persönlich sehr gefreut, denn vor über 20 Jahren war ich das zum ersten Mal bei denen auf dem Konzert. Damals allerdings noch mit einem Bier in der Hand und nicht mit dem Mikrofon.
Time is changing, kann ich da nur sagen. Aber ja, Cringer-Fan-Moment war ganz nett zu beobachten, Christoph. Auf jeden Fall vielen Dank an alle Metaller und Metallern, die da mit uns standen. Es hat sich einfach großartig angefühlt und ich habe wirklich Solidarität richtig gespürt und mit euch erlebt.
Und vielen Dank auch an die Bands, vor allem an die Donuts.
Ja, jetzt ist gut mit den Donuts. Aber die Donuts waren auch wirklich gut.
Ja, finde ich auch. Und jetzt nochmal was für euch, was auch wirklich gut ist. Wenn ihr euch die Wartezeit, bis wir in einem Monat den nächsten Podcast veröffentlichen, versüßen wollt, dann hört euch doch mal einen Podcast an, den wir euch sehr empfehlen können. Denn auf dem Aktionstag haben wir uns ja dafür eingesetzt, wie wir in Zukunft leben wollen, haben dafür gekämpft und so. Aber es ist doch auch mal cool, in die Vergangenheit zu schauen. Und im Podcast Geschichte wird gemacht. Von der Hans-Böckler-Stiftung setzt sich Maria damit auseinander, was wir eigentlich schon alles erreicht und gewonnen haben.
Genau, sie schauen sich auch an, in Geschichte wird gemacht, wie die Vergangenheit unserer Art zu leben und zu arbeiten bis heute prägen. Also vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus, über Mitbestimmung in Betrieb und auch die Frage, wie wollen wir eigentlich heute arbeiten? Da ist alles dabei. Hört doch gerne mal rein. Ihr findet den Podcast überall dort, wo ihr Podcast hört und auch bei uns in den Shownotes. Und damit, mit dieser Empfehlung, die wir euch ans Herz legen wollen, verabschieden wir uns ganz glücklich und beseelt von euch heute.
Ja, und hungrig und gehen jetzt ganz schnell in die Kantine.
Ja, sehr hungrig.
Jetzt ist es weit nach 12. So.
Mahlzeit.